Jesus, wir danken dir für
dafür, was du tust, Jesus. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du aktiv bist. Ich möchte gerade so erinnern an diese Worte, die Ezekiel Francis gesprochen hat, die so einfach so babyleid sind. Er hat gesagt, wenn der Teufel 1000-mal aktiv ist, ist der Heilige Geist 100.000-mal aktiv. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus, dass du nicht dich zurückgezogen hast, dass du nicht mehr aktiv bist, dass du nicht mehr eingreifst, sondern dass du progressiv bist, dass du vorangehst. Danke, Herr, dass wir keinem Gott der Verteidigung dienen, sondern dass wir einem Gott des Angriffs dienen. Halleluja. Und Herr, ich danke dir, dass es deine Bestimmung für uns als Gemeinde und für den Leib Christi überhaupt ist, dass wir nicht in uns zurückziehen, in unsere Schützengräben, sondern dass wir vorangehen, dass wir lieben, dass wir offensiv lieben. Dass wir kämpfen, indem wir lieben. Halleluja. Oh, wunderbarer Gott. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Wir sind am Freitagabend oder Freitagnachmittag sind wir nach Klosterbuch gefahren und vorhin zurückgekehrt. Klosterbuch ist ein ganz, da gibt es 80 Einwohner, also ein sehr, sehr, sehr kleines Dorf in der Nähe von Leisnig, was eine sehr kleine Stadt ist. Und da haben wir Freunde, und zwar ist das die Elsbeth Pohlruh mit ihrem Mann Jürgen. Und die besitzen da einen Hof gegenüber von einem steinalten Kloster, 1200 Jahre alt ist das Kloster. Und sie haben viele, viele Jahre Drogenabhängige aufgenommen und sich um die gekümmert. Und viele Menschen sind dort zum Glauben gekommen und verändert wurden. Und jetzt durch die aktuelle Situation in den letzten Jahren haben sie ihren Dienst verändert und haben jetzt seit 7. Januar 6 minderjährige Flüchtlinge. Das sind 2 Afghanen, und, 4 Afghanen und 2 Syrer. Und es kommen bald, sie haben noch ein anderes Gebäude, dem gehört da der Bahnhof, also das ist total verrückt. Und da kommen bald noch 8 weitere Flüchtlinge, die nicht minderjährig sind. Und es ist immer so ermutigend, dort zu sein, weil die sind so anders als ich und als wir. Und sie haben nicht so die perfekte Theologie, die drücken sich auch nicht jetzt so aus, wie wir das machen würden, und die sind einfach von ihrem Wesen anders. Und wenn man da reinkommt in dieses Gebäude, in dieses Haus, da steht da auf dem Fußboden ein riesiges Schild, und da steht der Leitspruch von den Zisterzienser Mönchen drauf, und das heißt, die Tür steht offen, das Herz noch mehr. Und immer wenn ich das lese, bin ich so berührt. Die Tür steht offen, das Herz noch mehr. Und was sie da machen, ist einfach Liebe. Die lieben einfach Menschen. Und ich bin so ermutigt, immer wieder da zu sein. Die gehen ganz selten in eine Gemeinde und die beten auch jetzt nicht wie die Weltmeister, aber die lieben Menschen. Und das ist so ermutigend zu sehen. Und ich bin immer wieder inspiriert, wenn ich von dort weggehe. Und wenn ihr mal einen Ausflugsort braucht, dann fahrt doch mal nach Klosterbuch. 40 Minuten Autofahrt. Genau. Halleluja. Die Predigt. Letzte Woche hatten wir eine ganz interessante Erfahrung, was mich mehr auf die Knie wiedergebracht hat und mir das neue ins Bewusstsein gerufen hat, dass ich für alles Jesus brauche, dass ich für alles ihn brauche, und dass wir ohne ihn nichts tun können. Und ich habe über die Woche immer wieder gefragt, Gott, was am Sonntag, was hast du vor? Und es gibt ein Thema, was mich zurzeit sehr beschäftigt, worüber ich wahrscheinlich nächste Woche, vielleicht auch erst in 2 Wochen predigen werde, und das ist über Kommunikation. Das willst du nicht verpassen. Wir haben alle, also jetzt ungelogen, und mich am meisten mit eingeschlossen, wir haben alle auf dem Bereich der Kommunikation noch sehr viel zu lernen. Und es gibt einige ganz einfache Werkzeuge und einige ganz einfache Dinge, die man einfach lernen kann und einüben kann, die dir helfen oder die Atmosphäre hier grundlegend verändern können, wenn du sie denn umsetzt. Also das beschäftigt mich gerade und ich freue mich schon darauf, darüber zu predigen. Genau. Und aber wegen diesem Sonntag heute habe ich gehört, Philipperbrief. So, und den können wir mal aufschlagen, Philipper Kapitel 1. Es ist sehr gewinnbringend, neben der normalen Bibellese, dass wir die Bibel von vorn bis hinten durchlesen, was ich hoffe, dass ihr das macht. Sollte ein liebes Hoffe sein. Es kam ein bisschen druckig rüber. Okay, sorry. Du warst nicht gemeint. Es ist immer gut, sich bestimmte Briefe oder bestimmte Bücher aus der Bibel vorzunehmen und die intensiver zu studieren, intensiver sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht die ein oder andere Passage auch auswendig zu lernen, vielleicht auch einen Kommentar dazu zu lesen oder Notizen dazu zu machen. Das hat, um einfach einen tieferen Einblick dass wir das Wort noch richtig aufnehmen in uns, dass es richtig in uns übergeht. Paulus sagt im Römerbrief, wir sind übergeben worden dem Bild der Lehre. Und das ist ein herrlicher Ausdruck, das ist für mich nicht nur ein zweidimensionales Bild, sondern es ist ein dreidimensionales Bild. Also ein Bild, wo wir das nicht nur angucken können, in Länge mal Breite, sondern wir können auch in die Tiefe gehen. Wir können in die Tiefe gehen, was das Wort für uns hergibt. Und der Heilige Geist kann uns immer neue Facetten von dem offenbaren, wovon die Schrift redet. Und vielleicht werde ich einfach euch mitnehmen durch den Philipperbrief. Also das werden wir heute auf keinen Fall schaffen, den ganzen Brief. Aber dass wir eventuell, oder dass ich würde mir wünschen, wenn das Gottes Wille ist, wenn ich Frieden darüber habe, dass wir durch den Philipperbrief durchgehen in unregelmäßigen Abständen und einfach sehen, was da für Reichtum rauszuholen ist. Genau. Kann mal jemand im Philipper Kapitel 1, Vers 1 lesen? Ins Mikrofon. Steffi, kannst du?
Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Das war schon der Vers 2 mit. Kein Problem. Wir hatten früher Versammlungen, da saßen wir nur im Kreis, weil wir so wenige waren. Und dann haben wir immer gesagt, okay, habe ich immer zu Wiebke gesagt, Wiebke, lese doch mal Vers 1 bis 3 vor. Und Wiebke hat immer 3 oder 4 Verse länger gelesen, bis der Abschnitt zu Ende war. Das haben wir am Sand. Genau. Okay. Paulus und Timotheus. Dieser Mann Paulus ist ein Mysterium in sich. Nach diesem ersten Wort Paulus müsste man eigentlich einen Punkt machen und schauen, wer ist das denn? Dieser Brief wird von Paulus und Timotheus geschrieben aus dem Gefängnis in Rom. Also Timotheus war nicht im Gefängnis, aber der Paulus. Und er schreibt an die Gemeinde, da war ein Mann namens Epaphroditus, der aus der Gemeinde von Philippi kam und der Versorgungsgüter, also wahrscheinlich Geld und keine Ahnung was noch, hat er von Philippi, von der Gemeinde, zu Paulus gebracht, um ihn zu versorgen, dass es Paulus gut geht. Und daraufhin schreibt Paulus diesen Brief an diese Gemeinde. Paulus, der Apostel. Paulus, der Apostel. Die meisten Christen haben keine Vorstellung davon, was Apostel sind und was das bedeutet, ein Apostel zu sein. Hm. dieses Wort des Apostolischen ist nichts, oder das Wort Apostel kommt nicht aus dem Christlichen, wie wir das vielleicht denken würden, sondern es ist etwas Jüdisches. Und zwar gab es damals die Juden in Israel und in Jerusalem, und das war das religiöse Hauptquartier der Juden. Und es gab auch überall im Römischen Reich und im Iran und in Babylonien, überall gab es Juden. Die wurden ja überall hin verstreut. Und damit diese Juden alle zumindest so eine Schiene fahren, brauchten sie ein Instrument, um quasi religiöse Unterweisung, über den Gottesdienst, über die Synagogen und so weiter, brauchten sie diese Unterweisung, und die kam aus Jerusalem. Und die Männer, die von dort ausgesandt wurden, die instruiert wurden von den hohen Priestern, von den Pharisäern und so weiter, die Männer, die dort ausgesandt wurden in alle Welt, das waren die Apostel. Das Wort Apostel bedeutet nichts anderes als Gesandter. Wir heute haben so eine komische Vorstellung. Wir lesen, Jesus wählte sich 12 aus, die er auch Apostel nannte. Und dann denken wir, okay, das sind jetzt so seine Apostel, und danach ist Schluss. Dann kommt noch so Paulus als die Spätgeburt, wie er selber sagt. Und danach gibt es keine Apostel mehr, dann ist Schluss. Wenn das so wäre, dann wären wir sehr arm dran. Wir brauchen den Dienst der Apostel. Diejenigen Männer, und ich denke auch Frauen, aber darum können wir auch über jemand anderem mal sprechen, wir brauchen diese, die von der Zentrale hören, die von Gott hören, die Baupläne empfangen und die zu uns kommen und uns das weitergeben. Das ist das, was ein Apostel macht. Es gab auch zu Zeiten des Neuen Testamentes schon viel mehr Apostel als die 12 Jünger und Paulus. Timotheus ist einer von ihnen. Aus irgendeinem Grund, Helen, gibt es da eine Hemmung bei den deutschen Bibelübersetzern, Dinge manchmal anders zu übersetzen, als wie es logisch wäre. Im 1. Korinther oder im 2. Korinther, ich denke, es ist Kapitel 8 oder 9, da heißt es, wer sind denn Titus und Timotheus? Und da steht in den deutschen Übersetzungen, Gesandte Jesu Christi, Gesandte der Gemeinden. Und im Griechischen steht da das Wort Apostolos. Genau das gleiche Wort, was Jesus für seine Jünger verwendet und was Paulus für sich selbst verwendet und was für die Apostel steht. So, wir brauchen diese Gesandten, diese Männer und Frauen, die auf dem, die gesandt sind von Gott, um die Gemeinde zu ermutigen und zu unterweisen. Und Paulus ist, man könnte sagen, einer der Apostel, über den wir am meisten wissen, über den wir am meisten lesen können, dessen Leben wir am besten nachverfolgen können in Stationen, und wir wissen genau, wann er wo, oder ziemlich genau, wann er wo hingegangen ist. Und wie ich sagte, Paulus allein ist ein Mysterium, über das wir studieren können und in das wir immer tiefer hineindringen können. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Paulus und Timotheus sehen sich, also stellen sich hier zumindest nicht als Apostel vor, sondern sie stellen sich als Knechte vor. Und auch das ist eine irreführende Übersetzung, wie ich finde. Denn ich habe ja eine Fußnote, ich kann die ja mal vorlesen, Fußnote A. Das Wort bezeichnet einen leibeigenen Knecht oder Sklaven. Einen leibeigenen Knecht oder Sklaven. Was ist ein Sklave? Ein Sklave ist jemand, der keine eigenen Rechte mehr hat. Ein Sklave ist jemand, der das Eigentum von einer anderen Person ist. Gott sei Dank ist es in der westlichen Welt zumindest verboten. Es gibt immer noch, also offiziell zumindest, es gibt immer noch sehr viel Sklaverei in verschiedensten Formen. Und in vielen Nationen, auch in Afrika, ist es Sklaverei noch, üblich, also völlig normal. Und ein Sklave hat keine Rechte. Ein Sklave darf nicht entscheiden, was er selbst tut. Ein Sklave muss dem Herrn gehorsam sein. Der Herr darf mit seinem Sklaven alles machen, was er will. Und er hat das legale Recht dazu. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Was für eine Identität. Wenn ich mich vorstelle, oder nehmen wir mal an, Angela Merkel geht ins Ausland und sie spricht vor einer Gruppe, dann wird sie sich immer vorstellen, mein Name ist Angela Merkel, Bundeskanzlerin von Deutschland. Wenn man sich vorstellt und sagt, wer man ist, das sagt so viel aus. Das ist der entscheidende Moment. Er hätte ja auch sagen können, ich bin das Kind von meiner Mutter so und so. Oder das hätte bei weitem nicht seinen Worten so ein Gewicht und so einen Ausdruck verliehen. Aber er stellt sich vor mit, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Jemand, der keine eigenen Rechte hat. Er sieht sich selbst als jemand, der Jesus Christus zu allem verpflichtet ist. Und hier haben wir einen krassen Kontrast zu dem, was wir als die normale Frömmigkeit heutzutage sehen. Und sogar in vielen Fällen ein Kontrast zu dem Evangelium, was wir predigen. Ich möchte mal dazu eine Schriftstelle aufschlagen aus Lukas Kapitel 17. Es ist wahrscheinlich die am wenigsten gepredigte Bibelstelle oder der am wenigsten gepredigte Ausspruch von Jesus. Also in meiner Vorstellung, also das muss natürlich nicht so sein, aber Lukas Kapitel 17, Vers 7. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, das hier das gleiche Wort, wer aber von euch wird zu seinem Sklaven, der pflügt und weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Puh. Das ist krass, ja. Ich habe das Lukas-Evangelium mehrere Male durchgelesen, aber es kam der Tag, wo ich diese Schriftstelle das erste Mal gelesen habe. Und ich dachte, das ist krass. So, wie ist das zusammenzubringen mit dem, was wir sonst hören? Dass wir Kinder Gottes sind, dass wir nicht mehr Sklaven sind, dass wir keinen Geist der Knechtschaft empfangen haben. Ist das zusammenzubringen? Wenn es nicht zusammenzubringen wäre, dann wäre Jesus geisteskrank. Und ihm wäre nicht zu vertrauen, weil wenn er hier sowas sagt und später etwas anderes, dann kann man ihm nicht mehr vertrauen, dann kann man ihn nicht mehr für voll nehmen. Aber es ist zusammenzubringen. Wir haben alle in unserem Leben verschiedene Rollen oder verschiedene Teilbereiche, verschiedene Aufgaben. Ich zum Beispiel bin Vater von zwei Kindern, ich bin Mann einer Frau, ich bin Leiter einer Gemeinde, ich bin Nachfolger Jesu und ich bin Angestellter auf Arbeit. So, und das alles bin ich, das alles gehört zu mir. Und genauso ist es auch im Geistlichen gegenüber Gott. Wir alle sind Kinder Gottes. Wir alle dürfen ihn Vater nennen. Aber wir sind auch Braut Jesu Christi. Oder sollten es sein? Wir sind auch Sklaven Gottes. Und all das gehört zusammen. All das widerspricht sich nicht, sondern ergänzt sich. Und ich denke, Jesus spricht hier über die Herzenseinstellung oder was? Okay. Er spricht hier darüber, was unsere Herzenseinstellung sein sollte, wenn wir dienen. Ich denke nicht, dass er darüber spricht, dass unsere Identität nur noch Sklave sein soll und wir sind unterwürfig unserem Herrn verpflichtet und wir haben eigentlich keine Beziehung zu ihm, sondern der traktiert uns nur hin und her und wenn er will, dann tötet er uns. Das ist überhaupt nicht das, was ich versuche zu sagen. Jesus spricht über die Herzenseinstellung, die wir haben sollen, wenn wir dienen. Und nicht ohne Grund redet er zu seinen Jüngern. In Vers 1 geht es los, er sprach aber zu seinen Jüngern. Dann geht es über Sünde. Dann geht es um Vergebung. Er spricht zu seinen Gesandten, denen, die er aussendet, das Wort Gottes in die Welt zu bringen. Und er benutzt diese Bildsprache und sagt, wenn du ein gut situierter Mann bist, du hast Felder und du hast Sklaven, die für dich arbeiten. Und es wird Abend und der Sklave kommt vom Feld herein und kein Herr würde dann zu ihm sagen, ja komm, setz dich hin, wir haben ein Schwätzchen, wir essen und trinken zusammen. Sondern der Herr sagt, okay, deine Feldarbeit ist beendet, aber jetzt deck mir den Tisch, jetzt bediene mich. Und wenn ich gegessen habe, wenn der Tisch abgeräumt ist, dann darfst du essen und trinken. Und er dankt dem Knecht nicht. Ist euch das mal aufgefallen? Ein Herr dankt seinem Sklaven nicht, weil er ist ihm nicht zu Dank verpflichtet. Ein Herr oder der Sklave muss tun, was der Herr sagt. Er kann es sich nicht aussuchen. Er ist 100% zu dem verpflichtet, was der Herr ihm sagt. So seid auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, nicht sagen, wo ist jetzt mein Lohn? Oder was habe ich jetzt davon? Sondern wir sollen sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was uns zu tun befohlen war. Wir haben getan, was uns zu tun befohlen war. Okay, dann können wir wieder zurück zum Philipperbrief gehen. Kapitel 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Dass Paulus und Timotheus sich als Knechte Christi Jesu vorstellen, heißt nicht, dass sie dazu gezwungen wurden, Knechte Christi Jesu zu sein. Sondern es ist vor allen Dingen ein Ausdruck der Hingabe. Ein Ausdruck der Hingabe und der Liebe an ihren Herrn. Sie haben sich ausgesucht, Knechte Jesu Christi zu sein. In den Büchern Mose gibt es Gesetze bezüglich Sklaven. Und da heißt es, dass man einen Sklaven nur 7 Jahre lang behalten darf. Und der Knecht, wenn er sich nach den 7 Jahren entscheidet, ich will nicht weggehen, ich liebe meinen Herrn, steht da. Dann soll man da soll der Herr ihn an den Türpfosten stellen und mit einem Pfriemen, also mit einem spitzen Holzstück, sein Ohr durchbohren. Und dann soll er alle Tage seines Lebens bei seinem Herrn bleiben und nicht mehr weggehen. Und Paulus und Timotheus haben sich sprichwörtlich an diesen Türrahmen gestellt und haben sich das Ohr durchbohren lassen. Und haben gesagt, ich will nicht mehr weg von dir, Jesus. Hier gibt es dieses wunderschöne Lied, Pierce My Ear. Durchbohre mir das Ohr, ich will nicht weg von dir. Und diesen Ausdruck der Hingabe, der Liebe und der Aufopferung, nur für ihn zu leben. Und das ist das, wovon der Philipperbrief am meisten redet. Über die Hingabe an Jesus. Kein anderer Brief gibt uns so detailliert Auskunft darüber, was in dem Herzen von Paulus los ist. Warum er tut, was er tut. In Kapitel 3, ich nenne das immer das apostolische Manifest, ein Manifest, etwas deutlich machen, etwas zeigen, etwas veröffentlichen. Und er zeigt innerlich, oder er schreibt auf, was innerlich in ihm los ist, warum er tut, was ihn tut, was ihn treibt bis zum Ende. Und schon in den ersten drei Worten oder ersten vier Worten kommt es zum Ausdruck. Paulus, der Knecht Jesu Christi. Und dieses Beispiel ist uns gegeben als etwas, um uns zur Eifersucht zu reizen. Etwas, was uns als Beispiel dienen soll. Denn Jesus wünscht sich eins. Er wünscht sich Liebe. Freiwillige Liebe. Gott wünscht sich nur eins, Liebe. Und Paulus und Timotheus waren darauf versessen. Sie haben sich entschieden, ich werde meinen Herrn nicht mehr verlassen. Ich werde ihn lieben bis zum Ende. In Philipper 3 schreibt er dann, er fängt richtig an zu schwärmen davon, was es bedeutet, Jesus zu erkennen. Und dass er alles aufgegeben hat, dass er alles niedergelegt hat, dass er all das, was ihm als Gewinn war, dass er das verachtet hat, dass das jetzt ein Ballast ist für ihn, dass das jetzt Dreck ist für ihn, den er wegwirft, um ihn zu gewinnen. Wo stehst du? Wo stehst du gegenüber Jesus? Halleluja. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus schreibt an die Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Die Heiligen haben zwei Wohnorte. Sie haben, man könnte sagen, einen Hauptwohnsitz und wer heißt das andere? Nebenwohnsitz. Felix ist nicht da, der würde. Könnte ich das zuflüstern? Und dann, okay. Sie haben einen Haupt- und einen Nebenwohnsitz. Wir haben alle einen Haupt- und einen, schwer zu übersetzen, und einen Nebenwohnsitz. Unser Hauptwohnsitz ist in Christus. An alle Heiligen, die in Christus Jesus sind. Halleluja. An alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. So, sie sind in Christus Jesus. Sie haben diesen neuen Hauptwohnsitz. Ihr Zuhause ist nicht mehr hier auf der Erde. Sie sind mit ihm an himmlischen Orten. Sie sind in ihm. Und sie sind in Philippi. Sie sind noch auf der Erde. Halleluja. Ist das nicht schön? Paulus weiß um die geistlichen Realitäten. Er weiß, was es bedeutet, an Christus Jesus gläubig geworden zu sein. Dass wir dann versetzt wurden von dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und er schreibt an alle Heiligen und die Aufseher und die Diakone. Was, gut, darüber habe ich jetzt nicht, könnte ich viel sagen, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht dran. Es gibt die Aufseher, die Ältesten, die Diakone, die die Dienste übernehmen in der Gemeinde und, ja, und die Heiligen, die die Dienste nach außen hin haben. Die Aufseher und die Diakone haben die Dienste nach innen und die alle Heiligen zusammen sollen ihren Dienst nach außen haben, um die Welt zu gewinnen. Und dann grüßt er sie und wünscht ihnen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vers 3 und 4. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Einige seiner Briefe beginnt Paulus mit einem Gebet. Philipper 1, Kolosser 1, Epheser 1, dann gibt es ein Gebet in Epheser 3 und ein Gebet im 2. Thessalonicher Kapitel 2 und sogar im Philemonbrief betet er für die Gemeinde. Und er dankt Gott, so oft er an sie denkt. Indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Ich weiß nicht, was für ein Bild von Fürbitte du hast. Also wenn ich an Fürbitte einfach so dieses Wort losgelöst höre, denke ich an jemanden, der ganz ernst guckt und der so hier diese Falten hat und dann ganz inständig bittet und wie ringt und ich denke nicht an jemanden, der lächelt und der Freude hat und der vielleicht ein Liedchen trällert. Aber bei Paulus scheint das irgendwie zusammenzugehen. In jedem meiner Gebete bete ich für euch mit Freude. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht. Also ich hoffe, dass du eins hast. Und ich hoffe, dass dein Gebetsleben mit Freude gefüllt ist. Gott hat in Jesaja eine Prophetie gegeben. Ich glaube, es wird jetzt zu lange dauern, die zu finden. Vielleicht weiß jemand von euch, wo das steht. Dass er Freude geben wird in seinem Bethaus. Hartwig Henkel hat manchmal über diese Bibelstelle gepredigt und hat gesagt, Gott wird ein Wunder tun. Es wird Freude sein im Gebetshaus. Und das stimmt, das ist ein Wunder. Es braucht wenn wir uns aus eigener Kraft aufmachen und sagen, wir wollen jetzt beten und wir wollen Gott suchen und wir wollen vorangehen und wenn Gott da nicht erscheint, wenn Gott uns nicht begegnet, und das ist das, worum es bei Gebet geht, wenn Gott uns nicht begegnet, dann wird nicht viel Freude da sein. Ich weiß noch, wir hatten mal im Netzwerkhaus jeden Montag 24 Stunden Gebet. Also von 0 Uhr bis 0 Uhr. Und da habe ich natürlich eine lustige Geschichte zu erzählen. Ich habe mich eingeschrieben von 0 bis 3 Uhr. Und das, alle haben das gesehen, oh, der David, der ist aber geistlich. So, und dann bin ich dann dahin und habe gesagt, okay, ich bete jetzt eine Stunde lang in Sprachen. Und dann habe ich mir meine Ohr dahingestellt, mein Wecker gestellt und habe angefangen. Und ich gucke dann so jetzt bestimmt so 20 Minuten um, dann gucke ich auf die Uhr, 7 Minuten. Und ich dachte, oh Herr, rette mich. Und dann habe ich weitergebetet und habe mich durch diese erste Stunde durchgeschleppt mit Sprachengebet und Zungengebet. Und ich dachte, habe immer so gehört, so wie, ja, Mike Bigge, der betet ja 5 Stunden am Tag. Und dann nach 3 Stunden, dann geht der Himmel auf. Und dann ist auf einmal Gott da. Und ich betete und habe mich durch diese erste Stunde durchgeschleppt. Und es war so ätzend und ich war so froh, als dann endlich der Wecker klingelte. Und dachte ich, okay, was mache ich jetzt? Jetzt bete ich halt und habe ich angefangen zu beten und nach 20 Minuten wurde ich so müde. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay, ich habe keine Lust mehr, habe mir den Wecker auf den 3 gestellt, habe mich da hingelegt und habe geschlafen. Und bin dann, oh, zum Glück ist es soweit, aufgestanden, gegangen. Und der dann nach mir kam, der Christoph Kein, der jetzt in Pirna wohnt, hat dann am nächsten Tag zu mir gesagt, ja David, du warst so schnell weg. Ich dachte, ich treffe dich noch, wir können noch kurz miteinander reden, aber du warst so schnell weg und hab nichts gesagt. Und so, ja, ich bin dann schon gleich nach Hause. Und so, Gott will Freude schenken im Bethaus. Gott möchte Freude schenken im Gebet. Wenn wir Fürbitte tun, möchte Gott Freude schenken. Und Paulus hatte diese Realität. Er hat ja in seinem Gefängnis, was sollte er groß machen? Er hatte immer einen Soldaten, der ihn bewacht hat. Selbst wenn er durfte ja dann raus. Aber war ein durch und durch, war Paulus ein Beter. Und das ist eines der großen Geheimnisse seines Dienstes. All der Wunder, all der Zeichen, dieser Einfluss des einen Mann, oder hauptsächlich durch diesen einen Mann, das ganze römische Reich das Evangelium hört, dass der Kaiser das Evangelium hört. Der mächtigste Mann, den es damals gab auf der Welt. Und eines der großen Geheimnisse von Paulus war sein Gebetsleben. Und dieses Gebetsleben hatte Freude. Er hatte Freude im Gebet und deswegen ist er auch gerne ins Gebet gegangen. Es gibt, lasst uns mal Lukas Kapitel 24, ich glaube es ist 24 aufschlagen. Das ist das letzte Kapitel im Lukas-Evangelium. Und wir wissen ja, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, auf den Ölberg, und gesagt hat, geht in alle Welt und so weiter und so weiter. Und wartet und betet in Jerusalem, bis die Verheißung des Vaters auf euch kommt. Und sie waren ja dann im Obergemach zusammen und wir lesen hier etwas ganz Interessantes über diese Gemeinschaft, die sie hatten, kurz nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Das Gebet und Fasten um Erweckung, dass Gott seinen Geist sendet, hat etwas mit Freude zu tun. So, Gott möchte Freude im Bethaus schenken. Gott möchte, wenn wir ihn suchen, dass wir uns freuen. Er will uns begegnen. Das ist das, was König David hatte, wie kein anderer, der gesagt hat, die Priester, die laben sich am Fett deines Hauses. Und damit hat er nicht gemeint, er hat diese Bildsprache verwendet von den Priestern, die das Schlachtopfer essen. Aber er hat sich selbst mit ihnen in eine Reihe gestellt und hat gesagt, wenn ich in deinem Haus bin, wenn ich dich anbete, wenn ich dir begegne, das ist wie das Laben mit dem Besten, was man kriegen kann. Und dann sagt er, mit deinen Wonnen drängst du sie. Gedrängt mit den Wonnen Gottes. Und das ist ein Wort, was speziell für Sexualität verwendet wird. Die Wonne. Und David liebte es, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Er hat Stunden da verbracht. Und Gott möchte uns auf genau dieselbe Weise begegnen. Das soll nicht ein Hämmern auf euch sein und wie, ihr betet zu wenig und ihr müsst mehr beten, sondern Gott will viel mehr, dass du betest als du. Gott möchte dir viel mehr begegnen, als du ihm begegnen willst. Und Gott freut sich auf dich. Gott möchte dir Freude schenken im Gebet. Ich lese nochmal ab Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich So oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Warum hat Paulus Freude, wenn er an die Philipper denkt? Warum dankt er Gott für die Philipper? Nicht, weil die Philipper irgendwie was ganz Besonderes sind oder die irgendwie besonders toll sind, sondern er dankt Gott für die Philipper, weil er auf Jesus schaut. Und weil er weiß, der, der ein gutes Werk in ihnen angefangen hat, der wird es auch vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und das ist nämlich der Tag Christi. Die hatten ja damals kein WhatsApp und kein Skype und noch nicht mal Briefe, also mit der Post oder per Luftpost, sondern wenn die einen Brief losgeschickt haben, ist er 3 Monate später da angekommen. Also es war ein viel langsamerer Kommunikationsweg als heute. Und sie hörten gerade diese gute Botschaft von Epaphroditus, wie es der Gemeinde geht. Und Paulus sagt, ich weiß, dass sie es nicht nur gut bis jetzt gemacht haben, sondern dass es auch gut ausgehen wird, weil Gott treu ist. Und hier stecken wunderbare Geheimnisse drin, die entlüftet werden sollten. Gott hat ein gutes Werk angefangen. Der christliche Glaube ist Gottes Werk. Überhaupt Jesus nachzufolgen ist Gottes Werk. Die Jünger erschrecken vor dem, was Jesus sagt, als er sagte, wie schwer wird ein Reicher in das Reich Gottes eintreten? Und er sagt, es ist viel einfacher, dass ein riesiges Kamel mit seinen 2 Höckern durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eintritt. Jetzt kommen natürlich die klugen Theologen und sagen, ja, das Nadelöhr, das war so ein Tor in Jerusalem und das war nur so klein und deswegen mussten die da auf die Knie gehen. Aber also es war nach dieser Auslegung, nach dieser Theorie, war es möglich, dass ein Kamel durch dieses Nadelöhr, durch dieses Tor geht. Aber ich denke nicht, dass es das ist, was Jesus meint, weil die Jünger reagieren völlig entsetzt. Die sagen, wer kann dann gerettet werden? Also ein Evangelium sagt nicht die, die reich sind, sondern die, welche Güter haben. Und das sind wir alle, liebe Leute. Und dann sagt er, wer kann dann gerettet werden? Und Jesus sagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Jesus nachzufolgen, Gott zu dienen, ist etwas Unmögliches. Ist das nicht cool? Dass die Hauptverantwortung, etwas zu vollbringen, etwas zu leisten, irgendetwas zu tun, etwas zu schaffen, dass das nicht bei dir liegt, sondern dass es bei dem liegt, der das Werk anfängt und vollendet. Was für eine Last fällt von uns ab, wenn wir feststellen, dass nicht ich das Werk vollbringen muss, sondern dass Gott es in mir vollbringt. Ich weiß noch, als ich damals noch bei meinen Eltern gewohnt habe und noch nicht verheiratet war, da war ich weiß nicht, vielleicht 9 Monate Christ oder so, und ich lag in der Badewanne und habe wie so oft Hartwig Henkel Predigten gehört. Und Hartwig hat über, ich weiß nicht mehr genau, über irgendwas gepredigt und sagte dann so in einem Nebensatz, naja, und das beinhaltet ja das ganze Ding über Sieg über Sünde und über Wandel im Geist und wie man die Gelüste besiegt und wie man im Sieg über Sünde wandelt. Und ich dachte, was? Da gibt es Predigten drüber? Das geht? So war meine erste Reaktion. Und dann hat er gesagt, aber das war ja schon mal unser Thema, das werden wir heute nicht besprechen. Und ich dachte, ich saß da in meiner Badewanne und dachte, oh nein, ich habe die Predigt verpasst, die ich hören wollte. Und das hat mich so ermutigt, so gefreut, dass da jemand sagt, es ist möglich, im Sieg über Sünde zu wandeln. Es ist möglich, aus den Bindungen rauszukommen, in denen ich damals drin war. Und dieser eine Lichtblick hat mich ermutigt. Und irgendwann bin ich dann auch auf die Predigten gestoßen, die darüber gesprochen haben. Und es gibt ja all diese Bibelverse, die auch besonders von Paulus kommen, wo es heißt, dass Gott in uns ein Werk tut. Gott tut in uns ein Werk. In Philipper 1, Vers 6 ist eine Bibelstelle davon. Er hat etwas angefangen in uns, weil wir hätten das nicht anfangen können. Es ist etwas Unmögliches, Jesus nachzufolgen. Es ist etwas Unmögliches, Gott gefällig zu leben. Unmöglich. Aber was bei Gott möglich ist, was bei uns unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und daher kommt die Ermutigung, daher kommt die Freude, die Paulus hat. Weil er wusste, mein Jesus wird das Werk vollenden, was er angefangen hat. Mein Jesus lässt diese Geschwister nicht fallen. Er wusste um die Kraft des Evangeliums, das er selber gepredigt hat. Von dem er spricht, wie als ob das sein Eigentum wäre. Nach Gott wird die Menschen richten, nach meinem Evangelium, sagt er. Er wusste um die Kraft der Gnade und dass Gott in uns ein Werk tut. Ich lese noch Vers 7. Da geht er nochmal darauf ein. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke. Halleluja. Ich denke, dass als Paulus das letzte Mal die Gemeinde gesehen hat und zu dem Tag, wo er diesen Brief geschrieben hat, dass da bestimmt sich Leute bekehrt haben. Dass da neue Leute dazugekommen sind, die den Paulus noch nie gesehen hat. Und die schließt er mit ein. Er redet zu allen Heiligen in Christus Jesus. Und er sagt, das ist richtig, dass ich so von euch allen denke. Weil Jesus das Werk, was er angefangen hat in euch, vollenden wird. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Paulus ist ein geistlicher Vater, der für seine geistlichen Kinder vor allem eins empfindet, und zwar Liebe. Wie oft bin ich an diese Wunde in mir angestoßen? Diesen Ruf und diesen Mangel an geistlicher Vater- und Mutterschaft. Ich weiß noch, wie ich am Anfang noch in der anderen Gemeinde war und ich dachte, ich hätte einen geistlichen Vater gefunden und ich war nun wirklich kein leichtes geistliches Kind. Und derjenige hatte viel Probleme mit mir und hatte viel zu kämpfen mit mir. Und am Ende hat er versagt. Er konnte mit der Unreife, die ich hatte, nicht umgehen, so wie Gott mit ihr umgegangen ist. Und die Liebe, die Paulus zu seinen Kindern hat, wo er weiß, Gott wird das Werk vollenden, die konnte er mir nicht zeigen. Und wenig später waren wir dann im Netzwerkhaus und dann kam der Nächste, wo ich dachte, das könnte mein geistlicher Vater werden. Und das war ein riesiger Flop. Das ist nach einem halben Jahr alles explodiert. Da kommen die ganzen Herzensmotivationen, die er hatte, all diese Unreinheit kam ans Licht und wir wussten, okay, das ist auf keinen Fall gut. Aber trotzdem hat das ihn, also ist es nicht gut, ihn als eine geistliche Autorität und ihn als geistlichen Vater zu sehen. Und auch das hat wieder eine Wunde hinterlassen. Und dann kam der Nächste, wo wir dachten, das könnte unser geistlicher Vater werden. Und ist auch gescheitert. Und so blieb ich zurück mit dem inneren Verlangen, Gott, wo sind die geistlichen Väter? Und ich weiß noch, da war eine christliche Veranstaltung von einem internationalen Dienst hier in Dresden. Und da war auch der große Leiter von diesem Dienst, war damit da. Und im Lobpreis habe ich den gesehen, wusste ich, dass der stand. Und ich habe mich, da war nur noch ein Baby, und da habe ich im Lobpreis, habe ich mich unbewusst, ohne groß darüber nachzudenken, habe ich mich so hingestellt, dass der mich sehen kann. Und Gott hat mir das gezeigt, hat mir wieder den Spiegel vorgehalten, wie ich mich verhalten habe. Und ich habe angefangen zu weinen und bin zerbrochen und habe schlussendlich gesagt, Gott, du sollst mein geistlicher Vater sein. Sei du mein geistlicher Vater. Ich bin auch einer, der exzellent über geistliche Vater- und Mutterschaft predigt, ist Christoph Hesselbart. Und ich bin auch zu Christoph hingegangen und habe gesagt, Christoph, wo sind die geistlichen Väter, von denen du immer redest? Und er hat mir da so ein paar Anschriften und Telefonnummern gegeben und ist aber auch nichts geworden. Paulus war ein geistlicher Vater. Ach ja, und die letzte Enttäuschung war die von Mick Craig. Nee, die habe ich nicht erzählt. Das kommt noch mit dazu. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir schon ganz gut geimpft. Von den Erfahrungen, die wir vorher hatten. Sodass wir relativ unbeschadet, also ohne noch größere Verwundungen aus der Sache rausgegangen sind. Und wieder haben unreine Motive und Gier nach Einfluss und Macht alles zerstört. Und Paulus ist ein Vater, ein geistlicher Vater mit einem reinen Herzen. Und er empfindet für seine Kinder Liebe. Liebe. Wenn du dir einige Stellen anguckst, wo du Einblick bekommst in das Leben von Paulus und in das Leben der ersten Gemeinde, da wirst du eine Sache finden, Liebe. Da war diese eine Gemeinde in Ephesus und Paulus hat sie das allerletzte Mal gesehen. Und sie sind da zum Strand gelaufen, um in das Schiff zu steigen. Und sie haben die ganze Nacht, hat er gepredigt und hat die ganze Nacht hat er sie gelehrt. Und dann sind sie alle am nächsten Morgen, alle, Männer, Frauen, Kinder, sind sie alle mit Paulus an den Strand gegangen. Und haben sich niedergekniet und haben gebetet da am Sand. Und haben alle geweint, weil sie wussten, sie werden ihn nie wiedersehen. Und dann heißt es, als wir uns losgerissen hatten. Das sagt so viel aus über die Beziehung, die er hatte zu seinen geistlichen Kindern. Er musste sich losreißen von ihnen. Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Wir alle, wenn es bei diesem Thema geistliche Vatermutterschaft ist, wir alle sind herausgefordert, zu Gott zu gehen und unseren Mangel, den wir haben, stillen zu lassen. Weil wir hier in Deutschland leben zwar im Vaterland, aber sind vaterlos. Und dass gerade die, die so viel vom Vaterland sprechen, die sind, die am vaterlosesten sind, ohne Identität, ihre Identität in Dingen suchen, die sie nicht erfüllen kann. So sind wir herausgefordert, unseren Mangel stillen zu lassen von Gott. Und nicht dabei bei dem Mangel stehen zu bleiben, sondern aus dem, was wir von Gott empfangen, wiederzugeben. Und auch wenn wir selbst, oder wenn ich selbst, ich habe entschieden, wenn ich selbst keinen geistlichen Vater, keine geistliche Mutter hatte, die mir geben konnte, was ich brauchte, die wirklich, oder einen, der wirklich Vater war, im Geistlichen, will ich doch einer sein für viele und nicht dabei stehen bleiben. Und das ist ein Dienst, den wir alle leben können. Vater und Mutterschaft. Egal wie alt du bist. Egal ob du Kinder hast. Paulus sagt zu den Korinthern, ihr habt viele, viele Erzieher. Im Deutschen steht das Wort Zuchtmeister. Ja, das ist ein völlig irreführendes Wort. Ihr habt viele Erzieher, aber ihr habt wenige Väter. Okay. Kannst du noch mal nach vorne kommen, Stefan? Dass wir noch ein Lied zum Abschluss singen können und nochmal das, was wir gehört haben, sei es die Freude im Gebet, sei es diese Haltung des Knechtes vor Jesus oder sei es dieser Mangel an Vater und Mutterschaft im geistlichen Bereich, dass wir das nochmal vor Gott bringen können, was auch immer der Herr zu euch gesprochen hat und dass wir das nochmal bewegen können. Ja. Herr Jesus, ich danke dir für den Philipperbrief, ich danke dir für Paulus und Timotheus. Danke, Herr, für diese beiden Männer, von denen wir so viel lernen können, von die sie selbst als Knechte Christi Jesu gesehen haben. Danke, dass du uns zeigst, durch die Apostel, was es bedeutet, ein christliches Leben zu leben, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Und Herr, wir wollen uns besonders ein Beispiel nehmen an den Aposteln, in ihrer Hingabe, in ihrer Liebe zu dir, in ihrer Bereitwilligkeit, alles andere aufzugeben und nur noch für dich zu leben. Alles andere dir unterzuordnen. Herr, ich danke dir, dass sie wirklich das gelebt haben. Sie haben zuerst dein Reich gesucht und nach der Gerechtigkeit Gottes getrachtet. Und Herr, wir danken dir, dass du bereit stehst. Du stehst bereit, uns zu begegnen. Du stehst bereit, zu uns zu sprechen. Du stehst bereit, zu reagieren auf unsere Herzen. In all diesen Bereichen möchtest du uns begegnen, Herr. Und wir wollen dir Ja sagen, wunderbarer Gott. Ja, wir kommen zu dir, Jesus. So, oh.
ist. Danke, dass in dir Freude ist. Danke, dass in dir Fülle ist. Danke, dass wir nicht suchen müssen oder Mangeldenken haben müssen, sondern dass du alles für